Borussia Dortmund hat ein Büro in New York eröffnet. Nach Shanghai und Singapur ist das schon das dritte Auslandsbüro vom BVB. Und ich spreche jetzt mit Benedikt Scholz, dem Direktor Internationalisierung und Commercial Partnerships, sowie mit Marc Lingenhoff, dem Büroleiter aus New York, genau über dieses Thema. Darüber, was für Aufgaben jetzt auf das Team in New York warten. Und natürlich werden wir über die großen Turniere sprechen, die im Jahr 25 und 26 in den USA und in Amerika anstehen. Mein Name ist Christoph Bürkamp und jetzt geht's los.
Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1.
Das macht mich hoch!
So.
1-0 für Köln!
Wir haben grandios Saison gespielt.
Ja, wir stehen hier in der Geschäftsstelle zu zweit. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist Marc natürlich aus New York zugeschaltet. Marc, grüß dich erstmal.
Hallo nach Dortmund.
Ja, bei dir ist es jetzt vormittags, bei uns später Nachmittag. Bene, erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du warst in New York. Beschreib du mir doch mal, wie sieht denn unser Büro in New York eigentlich aus?
Also erstmal sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung, Christoph. Das Büro in New York ist eines, das ich schon eine ganze Zeit länger kenne, weil wir in den Räumlichkeiten von Sport 5 mitsitzen.
Ja.
Aber mittlerweile haben wir es halt auch richtig cool schwarz-gelb eingefärbt. Ich habe es das erste Mal gesehen, als ich das letzte Mal dann drüben war, als wir es auch offiziell eröffnet haben, muss ich sagen. Hatte vorher Fotos gesehen, aber es ist richtig cool geworden. Ist schön schwarz-gelb geworden mit ein, zwei Elementen hier aus Dortmund. Und deswegen, ich glaube, der Marc fühlt sich auch ganz wohl, wie ich vorhin im Videocall mit ihm wieder gemerkt habe.
Ach so. Hattet ihr gerade noch einen Call?
Gerade eben noch mal.
Marc, sitzt du jetzt auch sozusagen in einem schwarz-gelben Raum oder sitzt du woanders?
Nein, ich sitze hier in meinem Büro, umgeben von schwarz-gelber Fassade und schönen Fotos. Also ein paar Heimatgefühle kommen dann doch auf, auch wenn man nicht jetzt hier auf Midtown Manhattan schaue. Aber Dortmund ist allgegenwärtig.
Sehr schön. Bene, für alle, die dich nicht kennen, ich sag mal kurz, was du bei Borussia Dortmund machst. Du bist Direktor Internationalisierung und Commercial Partnerships, außerdem Geschäftsführer der BVB Fußballakademie GmbH. Was bedeutet das in deinem Arbeitsalltag ungefähr?
Also erstmal, ich bin seit 2010 beim BVB, also mittlerweile in meinem 14. Jahr.
Wow.
Und die Themen, die du gerade angesprochen hast, führen dazu, dass es einfach ein super vielseitiger Job ist, macht richtig Laune. Und heute sprechen wir natürlich prima über die Internationalisierung, die ich auch von A bis Z eigentlich begleitet habe, weil wir haben angefangen so richtig mit Shinji Kagawa damals, als er gekommen ist. Japan, plötzlich haben uns japanische Journalisten die Türen eingerannt, waren bei jedem Spiel hier. Fanclubs haben sich gegründet dort drüben und das war eigentlich die Initialzündung für uns und dann haben wir immer gesagt, Schritt für Schritt gucken wir uns das an, haben in Singapur 2014 ein Büro eröffnet, 2017 dann in China und mittlerweile auch den Weg nach New York in die USA gefunden.
Genau, darüber wollen wir sprechen und ich habe ja gerade schon angedeutet, Marc, ich habe gesehen, wie du durch die Geschäftsstelle geführt wurdest und wahrscheinlich hunderte neue Gesichter auf einmal gesehen hast und jetzt bist du Büroleiter in New York. Erzähl uns mal ein bisschen, wo sind deine eigentlichen Wurzeln und was hast du vorher gemacht?
Ja, ich bin geboren im schönen Münsterland, aufgewachsen in Düsseldorf und später in Saarbrücken. Hab dann meine kaufmännische Ausbildung bei Henkel in Düsseldorf gemacht und habe dann studiert in Osnabrück. Beruflich war ich eigentlich so die längste Zeit für Adidas tätig im Fußballbereich. War 10 Jahre im schönen Herzogenaurach in Franken und dann 6 Jahre in Portland, wo ich auch derzeit noch lebe mit meiner Familie. Wir ziehen im Sommer dann jetzt an die Ostküste hier nach New York. Bin jetzt hier im Büro im 16. Stockwerk mit einem schönen Blick auf die St. Patrick's Cathedral. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit eurem Ausblick von der Geschäftsstelle auf das schönste Stadion der Welt, aber ich beschwere mich sicherlich nicht.
Und was ich gelesen habe, auch für dich gilt, mein Vater hat mich damals schon mit ins Stadion genommen. Ist das richtig?
Das ist richtig, jawohl.
Und ins Richtige, Gott sei Dank.
Ins Richtige, jawohl, ja. Das ist ja, im Münsterland gibt es ja, glaube ich, auch zwei Optionen. Und zum Glück bin ich beim richtigen Verein gelandet.
Damit hat der Marc auch gleich zu Beginn versucht, mich zu überzeugen, weil wir sind über 3-4 Kontakte zueinander gekommen. Und das Erste, was er gemacht hat, ist, dass er mir das Foto geschickt hat von ihm und seinem Vater, als er das erste Mal im Stadion war.
Sehr schön. Das ist ein gutes Entree, würde ich sagen. Lasst uns mal drüber sprechen. Bene, du hast gerade schon anklingen lassen. Wir haben ein Büro in Shanghai, wir haben ein Büro in Singapur. Jetzt mögen sich manche Leute fragen, warum eröffnet Borussia Dortmund denn gerade jetzt in New York ein Büro.
Ja. Es ist jetzt nicht so, dass das von heute auf morgen entschieden wurde. Also ich glaube, wenn man sich alleine mal anguckt, dass wir 2018 schon mit der Mannschaft das erste Mal in den USA waren, beobachten wir den Markt, sind auch im Markt schon die letzten 6 Jahre regelmäßig gewesen, mit verschiedensten Aktivitäten. Wir sind 2019 mit der Mannschaft 2-mal sogar zurückgekommen, haben nach der Saison und dann in Vorbereitung auf die darauffolgende Saison noch eine Reise gemacht. Waren ja gerade jetzt im Sommer auch wieder zur Vorbereitung und mit 3 Spielen in den USA. Dementsprechend ist das keine Entscheidung, die von heute auf morgen gefallen ist, sondern eine langfristig gereifte. Und mittlerweile ist es einfach so, dass wir durch die Anzahl an Fanclubs, die wir da haben mit 38, durch die Anzahl an Partnern, die wir vor Ort haben, durch die enge Beziehung auch zu TV-Partnern, in dem Fall ESPN Plus, die die Bundesliga übertragen, die Anzahl an Aktivitäten, die wir durchführen, da kann Marc sicherlich gleich noch ein bisschen was dazu sagen, dass die Entscheidung gereift ist, dass wir gesagt haben, wir wollen wirklich vor Ort sein, wir wollen noch näher an den Markt rücken. Es kommen ja auch 2, 3 Veranstaltungen in den nächsten Jahren, die den Fußball in den USA sicherlich noch populärer machen. Wir dürfen dabei sein, 2025 bei der FIFA Club WM. Und dementsprechend war es für uns jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dann eben auch vor Ort mit Personal und mit einem eigenen Büro zu sein.
Jetzt ist das so ein Riesenland. Inwiefern macht New York Sinn? Ich habe gehört, ich glaube, die Bundesliga ist auch da, kann das sein?
Ja. Also auch die Frage haben wir ganz intensiv diskutiert, weil erstens mal ist New York super teuer, das ist das eine. Und zudem gibt es natürlich auch 2 andere Standorte, die Sinn machen könnten. Also die Westküste beispielsweise mit intensivem Latino-Einfluss, wo natürlich die Fußballbegeisterung auch sehr, sehr groß ist. Man hätte sich auch überlegen können, in Richtung Süden an der Ostküste zu gehen. Aber einfach die Infrastruktur von New York, die Tatsache, dass die Bundesliga dort schon vor Ort ist, dass unser Partner Spot 5 dort vor Ort ist, dass ESPN als Bundesliga-Partner dort sitzt, dass viele Fanclubs von uns dort sitzen, dass Puma nicht weit zumindest mal weg in Boston sitzt, hat am Ende dann den Ausschlag dafür gegeben, dass wir uns für New York entschieden haben.
Marc, das klingt jetzt so, als würdest du schon auf einer guten Basis aufbauen können. Also du fängst jetzt offensichtlich nicht bei Null an. Welches Team findest du denn derzeit vor und was hoffst du noch aufzubauen?
Also ich bin tatsächlich in der glücklichen Situation, dass die Kollegen in Dortmund als auch hier vor Ort sich schon ein sehr solides Fundament an Aktivitäten und Präsenz erarbeitet haben. Bene hat es ja gesagt, Fanclubs, wir sind in 22 Bundesstaaten präsent. Das ist schon wirklich ein solider Footprint. Und auch mit den Jugendakademien erreichen wir fast 6.000 Kindern. Also es ist schon sehr, ein sehr gutes Fundament da. Auch selbst in Bereichen so wie CSR. Ja, also wir sind auch mit Street Soccer USA in eine Partnerschaft eingegangen, mit dem wir tolle Events machen, unter anderem hier am Times Square. Also es gilt jetzt daran, einfach anzusetzen und weiter auszubauen und auch weitere neue Bereiche zu erschließen. Was mir sehr imponiert hat über die letzten 6 Jahre, Bene hat es jetzt angesprochen mit den verschiedensten Touren. Es war nicht wirklich immer der Ansatz rein, raus mit Natur und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder, sondern es wurde immer kontinuierlich aufgebaut auch an dem Footprint in den USA. Also man hat schon damals in den letzten Jahren auch klar die Absicht gehabt, hier was langfristig und kontinuierliches aufzubauen und das hat mir sehr imponiert.
Also ich muss tatsächlich auch sagen, ich bin jetzt seit 4,5 Jahren bei Borussia Dortmund und eine der ersten Videos, an denen ich gearbeitet hatte, war Patrick Owomoyela, der die Brooklyn-Borussen besucht hat. Und so als BVB-Fan geht einem ja da echt das Herz auf, wenn du so denkst, Wahnsinn, die laufen da durch New York und sind alle schwarz-gelb und leben und lieben diesen Verein, genauso wie ich es tue. Ich habe nur das Glück, dass ich deutlich näher dran wohne. Also klar, finde ich super. Also wir haben drüber geredet, warum New York. Das ist ein Riesenmarkt, Amerika, also nicht nur die USA, der Kontinent. Bene hat schon gesagt, wir waren 4-mal da. Waren das unterschiedliche Erfahrungen? Können wir sagen, alle 4 Touren haben uns was Neues gezeigt oder wie war das?
Ja, das war definitiv, waren das neue Erfahrungen jedes Mal. Ich glaube, es zieht sich durch, dass man feststellt, Fußball wird wirklich populärer in den USA. Ich meine, das munkelt man schon seit 94, seit der WM damals, aber jetzt gerade merkt man das wirklich, die letzten 4, 5 Jahre. Ich glaube, das ist die eine Feststellung. Die andere Feststellung ist, ja, wir als Borussia Dortmund genießen immer mehr Popularität da. Das liegt natürlich auch an Christian Pulisic, das liegt an Gio Reyna, das liegt an besserer TV-Verbreitung der Bundesliga. Wir haben von einem ganz, ganz kleinen Nischenkanal vor einigen Jahren mal als Bundesliga den Weg zu Fox Sports immerhin geschafft. Jetzt sind wir bei ESPN, ESPN Plus, die teilweise auf dem großen Netzwerk ABC dann eben auch die Spiele, beispielsweise den Klassiker am vergangenen Wochenende, ja, erfreulicherweise, übertragen. So. Und dementsprechend merkt man, Borussia Dortmund wird populärer. Was wir aber beispielsweise auch festgestellt haben, du hast gerade angesprochen, es ist ein Riesenmarkt und nicht in jeder Region ist erstens die Fußballbegeisterung und auch zweitens die Begeisterung für Borussia Dortmund gleich.
Ja.
Also wenn man mal ganz offen und ehrlich ist, dann waren wir letztes Jahr beispielsweise an der Westküste relativ weit im Süden und da war es sicherlich nicht so wie in Chicago, wo wir jetzt das zweite Mal nach 2018 waren und einfach festgestellt haben, da sind bei einem Spiel gegen Chelsea bestimmt 30-40% eben auch welche, die es mit Borussia Dortmund halten bei einem solchen Spiel. Und dementsprechend merkt man schon, dass natürlich die Resonanz, die man so zurückbekommt, das sieht man auch an Trikotverkaufszahlen und so, dann in einigen Regionen besser ist als in anderen. Da lernen wir natürlich immer mehr.
Ja, was ich mitkriege, ich sitze direkt neben der Social-Media-Redaktion, dass wir erfreulicherweise ja auch auf unseren Social-Kanälen gerade jetzt mit der letzten Tour ordentlich gewachsen sind. Das fand ich schon stark. Wo wir schon bei Social-Media sind, Marc, ich gebe offen zu, ich folge auf Instagram David Beckham. Und was der da so teilweise postet, war ja jetzt auch unterwegs mit seinem Verein. Ich frage dich mal gerade raus, gibt es sowas wie einen spürbaren Messi-Effekt? Also bringt dieser eine Name den Fußball in den USA nochmal auf ein komplett neues Level oder ist das jetzt übertrieben, das zu sagen?
Nee, die Aussage würde ich so unterschreiben. Also es gibt wirklich nochmal einen richtigen Ruck durch den Markt. Aus verschiedenen Perspektiven, sei es rein Ticket-Sales in den Medien oder wie Sponsorship-Deals jetzt strukturiert werden. MLS ist eigentlich ein gutes Barometer für mich, wie es um Fußball steht in den USA, weil es einfach Fußballalltag ist. Ja? Und die Liga wächst stetig und hat mit dem Messi-Wechsel nochmal so einen richtigen Schub bekommen. Und glaube auch, dass das einfach so das nächste Level im gesamten US-Sport-Landscape erreicht hat. Also was ich immer extrem spannend finde, ist dieser Crossover in andere Sportarten und in die Unterhaltungsindustrie zum Beispiel. Das ist in Amerika nochmal viel stärker ausgeprägt als in Deutschland. Und jetzt mit Messi sieht man einen LeBron James, einen Justin Bieber, Serena Williams, Will Smith im Stadion, um Messi zu sehen und zu treffen und einfach Teil dieser Soccer-Experience zu sein. Und so wie ich das sehe, ist das einfach ein Zeichen des Respektes und auch ein Zeichen an Amerika. Soccer ist cool, es wird ernst genommen, es ist fast schon wie ein Ritterschlag für den Sport, weil man das einfach in den anderen Sportarten sieht. Und das hat man jetzt im Fußball noch nicht zu diesem Level gesehen. Und Messi hat das sicherlich jetzt mit verursacht.
Ich finde auch so, Celebrities beim Fußball, ich staune da manchmal morgens beim Frühstück, habe ich oft eins live an. Und dann hörst du bei denen in den, die nennen das Pop-Nachrichten, etwas über ein Fußballspiel in den USA, weil dann halt Rihanna oder keine Ahnung wer bei so einem Fußballspiel war. Da geht es dann natürlich nur nebensächlich um Fußball, aber eben auch. Und das finde ich so interessant, wie sowas dann so durchsickert. Ein Fußballspiel in den USA landet dann doch irgendwie bei mir auf dem Frühstückstisch. Eine Sache, wir waren ja auch in Asien. Was ich bärenstark fand, ich bin mit ein bisschen Skepsis dahin gefahren und habe so gedacht, so sind die da eigentlich auch so BVB-Fans wie ich? Fühlen die diesen Verein eigentlich auch so wie ich? Und ich muss wirklich sagen, absolut ja. Und ich wünsche jedem auf der Welt, der nicht das Glück hat, hier irgendwo zu leben, diesen Verein auch so zu fühlen und dass er so erfahrbar wird wie möglich. Und was ich da aber auch mitgekriegt habe, ist diese Verehrung einzelner Spieler. Sag mal zum Beispiel Marco Reus. Marc, inwiefern ist das was man jetzt auf die, weil ich kenne mich gar nicht aus im US-Markt, sind Fans, Fußballfans, Sportfans in den USA auch so drauf, dass sie ein Stück weit natürlich einen Verein sich aussuchen, einen Herzensverein, aber vor allem vielleicht auch so sagen, boah, das ist mein Star und von dem kaufe ich mir jetzt das Trikot.
Absolut, also diese Hero-Geschichte, die zieht hier super gut. Also die Fans, die suchen sich hier ihre Stars. Und du bringst jetzt gerade Marco Reus auf, das war sehr interessant. Wir wollen natürlich verstehen, wie wird man hier BVB-Fan? ja, wie, man hat ja so viel Auswahl hier in Amerika an Sportarten, an Vereinen, an Sportlern, an Künstlern. Wie kommt man, wie findet man den Weg zum BVB? Und ganz oben mit auf der Liste war einfach EA Sports, also die FIFA, das FIFA-Spiel. Und Marco war, glaube ich, oh, lass mich jetzt nicht lügen, 2017 auf dem Cover. Und das hat nochmal einen riesen Schub gebracht in unsere Fanbasis. Und das unterstreicht natürlich jetzt auch dieses nach einem Sport-Hero suchen und dann auch fündig zu werden.
Vor einigen Wochen habe ich BVB-Fans aus Norwegen nach Dortmund begleitet. Auf einer Fähre, hat ganz schön lange gedauert. Und wir hatten genug Zeit, uns für einen Inside-Fanclub drüber zu unterhalten, wie man denn jetzt aus Norwegen ausgerechnet BVB-Fan wird. Und da kam dann auch sehr schnell die Rede auf Premier League gegen Bundesliga. Und das ist ja mit Sicherheit auch ein Thema, über das ihr euch beschäftigt, weil die Premier League einfach unfassbare Verträge, was die Auslandsvermarktung angeht, abgeschlossen hat. Und da wurde mir halt auch bestätigt, also in Norwegen ist das die erste Liga, auf die Fußballfans gucken, ist die Premier League. Aber viele erkennen eben auch den Wert der Bundesliga, sei es auch ganz einfach durch die vollen Stadien, durch die Fankultur. Also da merkt man dann schon, dass Leute dadurch Interesse am BVB haben, und was ich dann im Nachhinein einfach gemerkt habe, zu lebenslangen Fans werden sie einfach durch einen Besuch. Inwiefern, ja, lässt sich dieser Status quo, dass das so die Bundesliga aus der Sicht des Auslands ist, lässt sich das auch auf die USA übertragen oder ist das falsch?
No, ich denke schon, dass das sich auch auf die USA übertragen lässt. Ein Punkt vielleicht zunächst mal zur Premier League. Ich glaube, du hast gerade die Verträge angesprochen. Die sind ja immer nur Konsequenz davon, dass sich viele Menschen für die Premier League dort begeistern. Und da gibt es ein paar historische Gründe. Da gibt es auch ehrlich gesagt einen ganz banalen Grund. Die sprechen halt Englisch, sowohl in England als auch in den USA. Das macht es ein bisschen einfacher. Aber ich habe gerade die Tage gelesen, ich glaube, das letzte Spiel von Arsenal haben 2,6 Millionen Menschen in den USA live verfolgt. Das ist einfach schon eine imposante Zahl, wenn man sich auch mal sonst so Ratings anguckt. Und dementsprechend haben die einfach über die letzten Jahre auch mit viel Präsenz vor Ort im Markt, eben mit regelmäßigen Reisen dorthin, mit einem guten TV-Produkt viel richtig gemacht. Die Bundesliga aber hat eben ganz klar, und du hast es gerade angesprochen, natürlich auch Dinge, die sie von der Premier League zum einen abgrenzen und ich glaube auch gerade in diesen Zeiten echt ganz, ganz wichtige Charakteristika sind. Die Bundesliga sagt immer, Football as it's meant to be. Das ist das, was man voranträgt als Bundesliga. Und wer präsentiert Football as it's meant to be besser als Borussia Dortmund? Also guck dir die Newcastle-Fans an, die hierher kommen und sich dafür bedanken, dass sie für einigermaßen akzeptable Preise im Auswärtsblock sind, und wir zahlen bei anderen Champions-League-Spielen unfassbares Geld im Auswärtsblock. Und ich glaube, dass das uns als Borussia Dortmund, wenn ich jetzt wieder zu uns als Club zurückkomme, in den USA extrem gut zu Gesicht steht. Und genau deswegen machen wir die Dinge auch so, wie wir sie machen. Marc hat das vorhin angesprochen. Wir haben eine Akademie, wo wir selber mit eigenen Trainern vor Ort sind, wo wir uns regelmäßig drum kümmern. Wir haben die Fanclubs, die ich vorhin angesprochen habe, 38 an der Zahl, wo wir regelmäßig Viewing-Partys machen, wo wir mit Legenden dorthin reisen. Ich weiß nicht, wie oft Roman und Ovo jetzt die letzten Wochen alleine schon da waren. So, und ich glaube, ich kann noch ein paar ganz konkrete Beispiele nennen. Als wir im Sommer in die USA gereist sind, wir reisen immer am Flughafen an, im Public Terminal.
Ja.
Manchester United geht irgendwo am Gatt raus, kein Fan sieht sie. Wir wollen die Nähe und die Zugänglichkeit eben auch ganz klar zeigen. Und das machen wir ganz bewusst natürlich dann eben auch in den USA. Und das kommt uns, glaube ich, sehr gut, oder steht uns sehr gut zu Gesicht. Und dementsprechend glaube ich, dass auch natürlich dieser Punkt, die vollen Stadien, die Nähe zu den Fans dort drüben sehr, sehr gut ankommt.
Ich habe ja selber 6 Jahre in England gelebt und bin von der 5. bis in die 1. Liga durch die Stadien gereist. Und sage das jetzt nicht als BVB-Fan und Mitarbeiter, das war schon teilweise ein ernüchterndes Erlebnis. Also es gibt ja gute Gründe dafür, dass es, jetzt kommt das Safe Standing zurück, aber dass es nur Sitzplätze in den meisten Stadien gibt. Aber dieser Roar, wie man ihn glaubt, immer zu hören in englischen Stadien, wie sie ihn ja teilweise übers Fernsehen auch gut transportieren, den habe ich halt nur sehr selten erlebt. Und ich war bei Arsenal gegen Man United bei echten Topspielen. Jetzt im Vergleich sowas wie die Yellow Wall. Das ist natürlich ein Wahnsinnsding. Nur die Frage ist, kann man das begreifen? Ich habe gestern erst ein Interview mit Ian Marzen geführt, was ihr übrigens jetzt auch sehen könnt bei BVB TV und bei YouTube. Und er selber sagt, ich kannte das aus Erzählung, Aber dann stehe ich da unten auf dem Platz und erlebe das und denke, das ist ja Wahnsinn. Aber jetzt ist die Frage, wie kriegen wir den Wahnsinn in die USA? Ist das möglich?
Ich glaube nicht. Ganz offen und ehrlich, ich glaube nicht, weil du hast es gesagt, man muss es selber erleben, man muss selber hier vor Ort sein. Aber ich glaube eben, was wir tun können, ist, dass wir Borussia Dortmund auch in den USA so präsentieren, so darstellen, wie wir den Verein hier kennen und leben. Du hast gerade den Vergleich zu Asien gezogen, dass da Menschen wirklich sich für diesen Verein interessieren, ihre Zeit aufwenden, dann auch im Zweifel mal hier rüberkommen und dann es erst so richtig verstehen. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Wir werden das nicht eins zu eins dorthin transportieren können, aber das, was wir halt regelmäßig tun, ist, dass wir natürlich Gruppen einladen, dass wir Journalistengruppen einladen, dass wir Fans einladen, dass wir den Austausch ganz gezielt auch initiieren, dass wir natürlich auch Partner einladen. Und das sind am Ende Multiplikatoren, die kommen zurück und berichten davon, dann kommen wieder neue. Also wir haben gerade über England viel gesprochen. Wie viele 100 Fans kommen zu jedem Heimspiel Absolut. Hier nach Dortmund, weil sie genau das mittlerweile wissen. Und der Weg ist vielleicht ein bisschen mühsamer, als ihn die Engländer begangen sind, einfach über TV-Präsenz in den Markt zu gehen. Aber es ist unser Weg und es ist aus unserer Sicht ganz definitiv der richtige.
Marc, dann eine Frage an dich, der du ja auch schon lange in den USA bist. Ist die Fankultur in den USA, wandelt die sich so ein bisschen? Weil ich nehme sie schon so wahr, als dass sie anders ist. Muss die sich wandeln? Soll die sich überhaupt wandeln? Passen wir da irgendwie zusammen? Sind wir appealing sozusagen?
Also ich glaube, dass wir appealing sind. Aber so insgesamt das Thema Fankultur in den USA zu beschreiben, fällt mir schwer. Es ist schwer zu pauschalisieren. Es ist wie viele Themen sehr unterschiedlich je nach Region. Es gibt einfach unterschiedliche Kulturen in verschiedensten Regionen der USA. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, gerade was Fußball-Fankultur angeht. Also ich wohne ja gerade im Nordwesten und durfte da auch Portland und Seattle mehrere Spiele mal sehen. Und es ist tatsächlich sehr nah dran, wie wir es aus Europa kennen. Ja? Also die Stadien okay. sind tatsächlich auch in der Stadt. Man trifft sich in der Innenstadt, trinkt ein paar Bierchen, läuft zusammen zum Stadion, es gibt Choreografien, es gibt Vorsinger und das fühlt sich dann schon so an, ach, das kenne ich ja, das ist so verstehe ich auch Fußball, so erlebe ich auch Fußball. Dann geht man aber in andere Märkte, in andere Städte und da fährt man dann raus aus der Stadt mit dem Auto zum Stadion und macht erstmal dieses sogenannte Tailgating auf dem Parkplatz, ja, wo man den Grill auspackt, das Sixpack und den Ball ein bisschen hin und her spielt und 3-4 Stunden vor Anpfiff da die Zeit auf dem Parkplatz verbringt. Also es ist einfach ganz unterschiedlich, aber ich glaube grundsätzlich kann man sagen, dass die MLS und die MLS-Teams schon Fußball zu einem Stadionsport gemacht haben. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit American Football oder Baseball, das sind ja primär TV-Sports und so werden sie auch vermarktet. Das ist alles auf TV ausgelegt. Man trifft sich lieber in einer Bar oder in einem Wohnzimmer, als dass man den Weg ins Stadion findet. Und deswegen gibt es Commercial Breaks während des Spiels etc. pp. Aber ich glaube, dass MLS wirklich einen guten Job gemacht hat, Familien ins Stadion zu bringen, ein Erlebnis zu schaffen. Und das finde ich sehr gut. Und das färbt natürlich dann auch gut ab und spielt uns gut in die Karten, weil wir natürlich ein Erlebnis bieten können, was an Intensität, glaube ich, auch nicht zu überbieten ist. Also insofern passt das, nehme ich das gerne mit.
Schlagen wir den Bogen zu einem Erlebnis für die Jüngsten. Wen hat es schon angesprochen? Unsere Jugendakademien. Warum macht das Sinn oder beziehungsweise wie viel BVB-DNA können wir da transportieren? Oder beziehungsweise erklärt doch vielleicht auch mal, was erwartet denn die Jungs und Mädels, wenn die dann da hinkommen?
Ich bin jetzt 3 Monate beim BVB, habe mich natürlich auch intensiv mit den einzelnen Bereichen auseinandergesetzt und das Thema Jugendakademie hat mir von Anfang an sehr viel Spaß gemacht, mich da wirklich mal reinzudenken und reinzufinden in die Thematik, weil ich glaube, dass Borussia Dortmund da einfach einen hervorragenden Job macht, Werte zu vermitteln, im frühen Kindesalter mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten und einfach Grundwerte zu vermitteln, auch fast schon so einen Erziehungsauftrag auch annimmt. Also es geht weit über jetzt Taktik, Fußballtaktik und so weiter hinaus. Und das hat mir sehr imponiert. Und ich glaube, dass Akademien einfach für uns hier eine große Rolle spielen, weil wir, wie gesagt, wir können einen Beitrag leisten, den Sport weiterzuentwickeln mit der Jugendförderung. Wir können im frühen Alter Fans gewinnen, an den Club heranführen und eine sehr frühe emotionale Verbindung schaffen. Die tragen unsere Trikots mit Stolz und repräsentieren den Club auf den Turnieren in den ganzen USA. Deswegen liegt mir das schon sehr am Herzen, das auch weiter auszubauen. Aber ich glaube, da können wir einen sehr großen Impact als Club einfach leisten.
Sehr gut. Dieser Kontinent ist natürlich deutlich mehr als nur die USA. Jetzt haben wir viel über die MLS, über die USA geredet. Welche Herausforderungen und hoffentlich auch Chancen gibt es denn eigentlich im Rest von Amerika, Marc?
Ja, das ist echt ein großer Kontinent. Ja. Also wäre die USA nicht schon, das wäre die USA schon nicht groß genug. Ne? Aber wir haben uns damals bei der Firmengründung, haben Ben und ich drüber gesprochen, und wir haben uns absichtlich für die Namensgebung BVB Amerikas entschieden, weil wir genau dieses Signal geben wollen, dass wir uns nicht nur auf die USA fokussieren, sondern dass wir sind zwar in den USA, es ist unser regionales Büro und werden auch erstmal den Fokus auf die USA setzen, aber wir wollen uns anderen Märkten nicht verschließen. Ja, also wir wissen, dass in Kanada es Fans gibt, wir wissen im Süden, in Südamerika, gerade in Mexiko und Brasilien haben wir schon eine gute Fanbasis, und die wollen wir auch zeitnah besser begleiten und unseren Footprint da auch ausbauen und da auch anknüpfen. Deswegen BVB Americas ist inclusive und nicht nur auf die USA beschränkt.
Sehr gut, sehr gut. Ein Riesenfeld. Und ist auch schon angeklungen, wenn wir jetzt zurückgehen auf die USA. Wir haben bereits auch Partner in den USA. Mein Sohn hat sofort die Prime-Flasche entdeckt auf der Pressekonferenz. Da hat das Marketing auf jeden Fall sehr gut funktioniert in dem Alterssegment, kann ich sagen. Da werden wir noch ein bisschen mehr sexy für ihn, dadurch, dass diese Flasche da steht. Okay, ich schweife ab. Aber wer sind unsere Partner in den USA und inwiefern sind die vielleicht auch anders, weil wir sie wahrscheinlich auch anders einbinden als jetzt einen Partner, der hierher kommt?
Ja, in Teilen schon. Also wir haben zum einen mal Partner natürlich mit Hauptsitz in den USA. Das sind EA, das ist Workday, das ist Tops, das ist Coinbase, das ist das gerade von dir angesprochene Prime. Wir sind auch gerade dabei, noch einen weiteren aus den USA hinzuzufügen.
Sehr gut.
Wir haben aber eben auch Partner, die natürlich sich ganz explizit in ihrer Unternehmensstrategie für die USA interessieren. Das sind Evonik, das ist dann auch allen voran natürlich Puma, mit denen wir gemeinsam dann auch im Markt auftreten. So, und ich glaube, die Einbindung, die geht natürlich vom Spieltag, wo wir über Banden natürlich auch bis hin in die USA ausstrahlen, über auch die Präsenz am Mann, am Spieler, über Evonik, Puma beispielsweise, über unsere Digitalkanäle, die wir aufgebaut haben in den USA mit mehr als 5 Millionen Followern über alle Kanäle hinweg, bis hin zu lokalen Aktivierungen. Wir haben vorhin über einige ganz konkrete Maßnahmen gesprochen. Wir machen am Times Square einmal pro Jahr ein großes Event. Wir nehmen an dem sogenannten The Soccer Tournament teil. Ganz spannendes Format, kann man sich mal angucken. Das wird jetzt im Juni wieder stattfinden. Bis hin eben auch zu unseren Tours und Freundschaftsspielen, die wir dorthin machen. Und da werden natürlich diese Partner eingebunden. Teilweise ist es auch so, dass die Partner mit eigenen Initiativen auf uns zukommen, mit Messen, mit Veranstaltungen, wo wir dann eben das Ganze ein bisschen schwarz-gelb einfärben. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen leben diese Partnerschaften davon, dass wir eben auch unsere Präsenz dort eben ausbauen, dass sie von Borussia Dortmund profitieren in ihrer Unternehmenskommunikation. Und erfreulicherweise habe ich gerade ja schon die Anzahl genannt, die steigt weiterhin.
Sehr gut. Und Marc, ich kann mir vorstellen, das ist immer so ein dahingesagter Satz, aber er stimmt einfach im Kern, so der persönliche Kontakt da zu sein vor Ort und es nicht immer nur ein Videocall sein zu lassen. Ich glaube, das bringt das Ganze am Ende schon noch auf ein neues Level, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, wir können unsere Partner und unsere Fans einfach besser betreuen, wenn man in der gleichen Zeitzone ist oder zumindest nah dran oder näher dran. Und dann haben wir auch gerade über New York gesprochen. Also in New York ist natürlich das Thema Networking und sich austauschen, sich kennenlernen und gemeinsam neue Geschäftsfelder erschließen, ist einfach the name of the game, wie man so schön sagt. Und deswegen hilft es einfach, eine Präsenz zu haben hier.
Wir kommen schon auf die Schlussgerade dieses Podcasts. In dem Raum, in dem wir jetzt gerade stehen, Bene, saß vor ein paar Wochen Hans-Joachim Watzke für unseren Podcast zum Stadionjubiläum, der ab dem 18.04. online geht, kann ich euch auch sehr empfehlen. Und da hat Aki Watzke gesagt, niemand erahnt zurzeit, wie groß diese Club-WM im Sommer 25 werden kann. Und da musste ich so drüber nachdenken und habe so gedacht, ja, das ist wahr. Ich weiß auch noch nicht, also jetzt auch als Reporter, ich weiß noch gar nicht, was dürfen wir als Verein, wie groß dürfen wir darüber berichten, Erstmal klingt es super, dabei zu sein. Ich freue mich auf Spiele gegen Mannschaften vielleicht aus Mittel- oder auch Südamerika. Fände ich mega spannend. Was glaubt ihr? Das ist mal so ein Blick in die Glaskugel. Was für ein Event wird das und wie gut und wichtig kann das sein, dass wir da tatsächlich dabei sind?
Also ich glaube, das Bild in der Glaskugel, das wird ja so nach und nach ein bisschen klarer. Und ich habe vorhin gerade nochmal geguckt, wer alles so dabei ist. Und alleine, wenn man mal so die Namen durchgeht, FC Chelsea, Real Madrid, Man City, Fluminense, die Seattle Sounders, Auckland City, ist ein super, klar, ein globales Turnier.
Ja.
Große, große Fußballmannschaften, 12 aus Europa dabei. Und ich glaube in der Tat, es tut uns als Club natürlich auch im Renommee extrem gut, als einer von 12 dabei zu sein. Und dann tut es natürlich aber auch der Arbeit von Marc und mir extrem gut, weil wenn ich richtig liege, haben wir einmal den damals noch Intercontinental Cup in Tokio 1997 außerhalb Europas gespielt. Das dürfte aber das einzige Pflichtspiel von Borussia Dortmund außerhalb des europäischen Kontinents gewesen sein.
Okay.
Vermute ich jedenfalls.
Ich wüsste jetzt
habe jetzt nicht nochmal
anderes
in die Annalen geguckt, aber gehe ich von aus, dementsprechend das erste Mal, dass wir wirklich einen offiziellen Wettbewerb außerhalb Europas spielen. Und ja, die FIFA hat das angekündigt. Das wird ein richtig großes Turnier und ich glaube, dass es dann am Ende auch sportliche Relevanz genießen wird. Und wir können daraus natürlich alle mal in all den Aktivierungen, die wir gerade angesprochen haben, die wir ansonsten eben rund um Spiele hier in Dortmund oder unsere Champions-League-Spiele aufsetzen, können wir dann wirklich vor Ort bei den Spielen, bei wirklichen Wettbewerbsspielen das Ganze machen.
Was ich mir noch nicht vorstellen kann, was ich sehr spannend finde, ist, wie das dann in den Stadien sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass das Interesse vor Ort groß ist. Frag mich jetzt nur so ein bisschen, sind das dann unsere BVB-Fanclubs vor Ort, die vielleicht den mitgereisten Deutschen zeigen, so läuft das hier bei uns? Oder versuchen wir dann ein bisschen was von unserer Fankultur mitzubringen? Also ich glaube, das wird total spannend zu sehen, wie dann der schwarz-gelbe Fanblock aussieht, oder? Was glaubt ihr, wie wird das sein?
Ja, das glaube ich genauso auch. Das wird am Ende ein Austausch, das wird eine Mischung sein, das wird super spannend sein, das zu sehen. Und wir haben das zwei, dreimal schon gehabt, dass sich eben auch Fanclubs aus den USA, wenn sie hierher gekommen sind, mit Fanclubs hier ausgetauscht haben oder eben auch andersrum bei unseren Reisen. Und eigentlich ist es immer ein toller Austausch, weil es gibt eine gemeinsame Basis und die ist schwarz-gelb.
Was ich mir vorstellen kann, so welches Marketingpotenzial, das weltweit hat, wenn wir da jetzt auch mal ganz plakativ sportlich gut abschneiden. Bei einem Turnier mit, du hast die Namen gerade genannt, sagen wir mal, wir kommen da weit, wir kämen da weit, träumen wir mal. Die Champions League guckt jeder und das wird möglicherweise auch jeder gucken. Wenn du in der Champions League weit kommst, hiefst du dich schon mal auf ein Plateau. Inwiefern wird das möglicherweise auch ein riesen Marketingpotenzial haben und die Marke Borussia Dortmund nochmal stärker machen, wenn wir da ja einfach mal gut abschneiden?
Ja, also ich glaube, eine zweigeteilte Antwort. In den USA haben wir einen riesigen Vorteil. Die Anstoßzeiten sind mal zu US-freundlichen Zeiten,
ja,
natürlich, im Vergleich zur Bundesliga. Da machst du morgens beim Frühstück, da kommt noch nicht so richtig Fußballatmosphäre auf. Dementsprechend ist, glaube ich, das schon mal per se führt das dazu, dass wirklich die Reichweiten dieser Spiele groß sein werden im Markt selbst. Und der zweite Teil der Antwort, da möchte ich Bezug nehmen auf unsere Reisen, die wir sonst immer machen. Wir suchen uns ganz bewusst Mannschaften wie Manchester United aus beispielsweise, gegen die wir gerne spielen. Weil wenn man sich mal die Historie der Freundschaftsspiele im Ausland, Manchester United gegen Borussia Dortmund anguckt, ich glaube, haben wir sehr, sehr gut abgeschnitten. Man United bringt natürlich aber trotzdem per se eben auch Potenzial mit, bringt TV-Zuschauer mit, bringt Stadion-Zuschauer mit. Und wenn die dann sehen, oh, Borussia Dortmund, die lassen Manchester United mit 3-0 nach Hause fahren, dann ist das per se natürlich immer die beste Werbung, die wir machen können, weil am Ende sind wir ein Fußballverein und das, was auf dem Platz stattfindet, ist immer noch das Wichtigste. Und deswegen glaube ich, klar, ne, ein gutes sportliches Abschneiden dort vor Ort würde einen riesigen Effekt haben, vor allem auf den US-Markt.
Drücke alle Daumen. Wir gucken noch ein Stück weiter voraus. Du hast gesagt, es wartet nicht nur ein Event, sondern eher 2-3 auf uns. Weltmeisterschaft 2026. Marc, was, ich meine, das ist wahrscheinlich auch etwas, was erst anfängt, Gestalt anzunehmen. Es wird auf jeden Fall eine sehr große WM mit sehr vielen Teams. Ist das jetzt sozusagen, was im 2025 passiert, so ein bisschen der rote Teppich, so dieses das Anrollen für das ganz große Event 2026, kann man das so verstehen?
Ich sehe es ähnlich. Also ich habe erstmal bin ich überzeugt, dass die WM alle Rekorde brechen wird und das größte Sportereignis aller Zeiten sein wird. Ein absolutes Event der Superlative, wie es, glaube ich, auch nur diese Region hier wirklich umsetzen kann. Und ich glaube, dass die vorgesetzte Club-WM uns da einen ersten Geschmack geben wird.
Ja. Und vor allem finde ich es auch geschickt, dass sie nicht nur in den USA ist, sondern auch in Mexiko und in Kanada. Also ich glaube, man nimmt dann halt auch tatsächlich die ganze Region mit. Und als letztes vielleicht noch, ich komme nochmal zurück zu den Norwegern, beziehungsweise wir können den Bogen auch noch weiter schlagen zu den Fans, die ich in Asien kennengelernt habe. Ich bin immer die ganze Zeit nachher im Kopf durchgegangen, wie kann man diesen Leuten Borussia Dortmund noch erfahrbarer machen, und habe dann überlegt, was könnte es alles für technische Innovationen geben, und es passiert ja auch sehr viel. Jetzt sind wir natürlich ein westfälischer Verein und vielleicht auch nicht immer der First Mover, aber also kann ich da euch schon so ein bisschen beim Wort nehmen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, dieses Stadionerlebnis irgendwie über Ozeane zu transportieren, dann würden wir da mitmachen, oder?
Da bleibt, glaube ich, bleibt es beim Konjunktiv. Am Ende, ich will nicht sagen, jeder Versuch würde kläglich scheitern, aber wir haben schon relativ viel auch versucht. Und am Ende kannst du das, was hier jetzt morgen Abend gegen Stuttgart passiert, kannst du nicht 1:1 woanders hinbringen. Deswegen, das, was ich vorhin gesagt habe, ist für uns, glaube ich, der beste Weg, die Leute mal hierher zu bringen,
ja,
die Leute es wirklich erleben zu lassen, und davon zehren sie, das tragen sie weiter. Natürlich haben wir schon auch mit Technologie versucht, mit VR-Brillen und sowas, das mal in andere Märkte zu bringen. Aber es ist nicht so erlebbar, und dementsprechend, glaube ich, muss man es am Ende hier wirklich vor Ort mal erlebt haben und mitbekommen haben.
Ja. Schubserei und Bierdusche auf der Südtribüne lässt sich mit VR-Bälle nicht replizieren, da gebe ich dir absolut recht. Ihr beiden, vielen, vielen Dank für eure Zeit, und ja, gutes Gelingen, Grüße rüber nach New York.
Jawohl.
Und ja, ich denke, wir werden in Kontakt bleiben und sehen uns hoffentlich spätestens 2025.
Christoph, danke dir.
Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei Deezer, Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast@bvb.de. Danke und bis bald.